Also Frau Dinesco, das diesjährige Motto von den Kasseler Musiktagen heißt ja Lebenswelten, Kunstwelten. Inwiefern positionieren Sie sich jetzt als Komponistin oder inwiefern identifizieren Sie sich mit diesem Motto?
Ich glaube, wir alle, die etwas schreiben, können uns damit identifizieren. Das ist ein sehr sinnvoller Titel, der das eigentlich ja vieles, aber auch gleichzeitig sehr Unterschiedliches zusammenbringen kann.
Also es wird ja auch versucht, die Tradition mit den modernen Elementen zu vermischen und eben die multikulturelle Welt vorzustellen. Es ist natürlich ganz toll, dass Sie jetzt hier als Komponistin anwesend sind, da Sie ja sehr gerne auch traditionelle Elemente aus der rumänischen Musik verwenden. Inwieweit sehen Sie sich da jetzt als Vermittlerin zwischen der Tradition und eben der Aktualität?
Ja, ich könnte sagen, einerseits bin ich ja zwischen Ost und West. Ja. Das bin ich ja schon seit vielen Jahrzehnten inzwischen. Und dieser zwischen Ost und West, obwohl Europa eigentlich ganz klein ist, und wenn wir denken, Rumänien ist auch nicht sehr weit weg, trotzdem sind zwei total unterschiedliche Gesichter einer musikalischen Welt. Wir gehören zu total unterschiedlichen Denkweisen. Und diese Denkweisen, eine Brücke zwischen diesen Denkweisen zu finden, ist im Grunde genommen eine Lebensaufgabe. Andererseits bin ich ja zwischen Zeiten, weil natürlich komme auch aus einer Ausbildung, die mit Tradition im Sinne von abendländischer Musiktradition zu tun hat. Ja. Und nach diesem Klangabenteuer des 20. Jahrhunderts können wir ohne zu denken, dass wir eine falsche Aussage bringen, sagen, dass das Sinnvollste ist, doch die Tradition wahrzunehmen und zu assimilieren. Und danach natürlich die Wege öffnen sich. Wenn man um jeden Preis etwas verneinen muss, das gibt es auch im Leben, dann erreicht man oft das Gegenteil. Und wie diese Assimilationsprozesse stattgefunden haben, ist im Grunde genommen eine interessante Beobachtungsmöglichkeit, weil da, wo zum Beispiel Komponisten sogar sich vorgenommen haben, totale Bruch mit der Tradition zu machen, da haben sie wahrscheinlich noch stärker sich genährt an der Tradition. Und es ist nur eine Sache der Betrachtung und der Wahrnehmung, um diese starke Verbindung zu signalisieren.
Und wenn Sie jetzt schon von der Wahrnehmung sprechen, wie soll das Publikum Ihre Musik wahrnehmen? Also wenn Sie diese Tradition verwenden in Ihren Kompositionen?
Ich glaube so, dass wenn man entziffern möchte, wie ein Werk zum Beispiel oder wie Werken dann gemacht werden, es ist auch interessant, diese Kulissenaspekte zu sehen, also entweder Analyse zu machen oder Geschichten um Entstehungsprozesse zu erfahren. Das ist alles interessant. Im Grunde genommen aber ist überhaupt nicht nötig. In Sache Musik und überhaupt Kunstwerk, die Wahrnehmung hat wenig oder soll wenig zu tun haben mit solchen analytischen Aspekten. So, wie oft habe ich ja Menschen gehört, die mir gesagt haben, ach, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ja. Ich verstehe gar nichts. Und ich sage immer wieder, sie brauchen nichts zu verstehen. Ja. Die seelische Reaktion, das ist das Wichtigste. Und wenn ein Werk authentisch gemacht wird, also wenn in einem Werk nicht umsonst gibt es diese Legende, der Entstehungslegende, das heißt, ja, ich denke an viele Beispiele, aber im Grunde genommen, es muss so Metapher, diese Metapher des Blutes, es muss Blut gegossen werden, sodass eine Geburt entstehen könnte, nicht? Und dieser Opferaspekt, diese totale Verbrennungsnotwendigkeit, um überhaupt etwas entstehen zu können, nicht, das ist etwas Wahres dabei. Und diejenigen, die so einen Prozess beobachten, registrieren die Authentizität. Und dann kommt das, und ich bin mir sicher, dass wenn man jetzt eins zu eins vergleichen möchte, die Art, wie etwas entstanden ist, mit der Art, wie es wahrgenommen wird, hat überhaupt nichts damit zu tun. Aber ich als Beobachter kann sehr stark reagieren, und in mir können Vulkane entstehen, Aber die haben wahrscheinlich nichts zu tun mit dem Entstehungsprozess. Ne?
Ja.
Aber die Authentizität, die Vibration ist so stark. Und dann kann man das sogar auch so weit sagen, dass als so Heilungsprozess auch funktionieren könnte.
Mhm.
Also das heißt, auf der Suche nach etwas, was ich sonst nicht finden könnte.
Also meinen Sie dann, dass die Musik quasi für die Gesellschaft einfach wichtig ist, um sich weiterentwickeln zu können?
Ja, also das heißt, wenn ich, sagen wir jetzt, ich spreche jetzt von dem Gesichtspunkt der Beobachter, ne?
Ja.
Wenn ich jetzt wahrnehme,
mhm,
etwas, sei es egal was, also wir brauchen nicht so diskutieren, ob es jetzt ein Werk, was man in einem Opernhaus präsentiert oder was man auf der Straße was,
mhm,
hört oder in einem total anderen Raum. Wenn ich konfrontiert bin mit so etwas, im Grunde genommen, die erste Reaktion könnte sein, wenn ich nicht das sehe oder höre, was ich ja schon kenne, das ist die erste Reaktion ist natürlich eine Schreckreaktion.
Mhm.
Dann, wenn ich dabei bleibe und will entziffern, was das ist, ich muss nicht unbedingt mögen das,
mhm,
aber wenn ich dabei bleibe, es ist wie eine imaginäre Reise, die ich anfange,
mhm,
in eine Welt, die ich noch nicht kenne.
Mhm.
Und wir wissen alle, wenn wir mal weg von zu Hause gehen und auf eine Reise in die Weite gehen,
mhm,
dann können wir auch viele schlimme Sachen erleben und dann sind wir überglücklich, wieder nach Hause zu kommen.
Mhm.
Aber das, was wir erlebt haben, wollen wir auch nicht vermisst haben.
Mhm.
Und dadurch haben wir etwas in uns entdeckt, was wir nie entdeckt hätten, wenn wir zu Hause geblieben wären. Und so ist das mit Werken, mit denen wir konfrontiert werden,
mhm,
und die in uns provozieren,
ja,
Phänomene, die dazu führen, dass wir uns besser uns selber verstehen.
Mhm.
Im Grunde genommen, das ist ein Selbsterkenntnis,
mhm,
Prozess.
Also Sie versuchen auch wirklich explizit das in Ihren Werken dann herauszubringen.
Ja, ich glaube schon, in dem Augenblick, wenn ich ja mich beschäftige mit etwas, was mich tatsächlich authentisch beschäftigt, dann,
mhm,
brauche ich überhaupt mich nicht zu kümmern, ob etwas da transportiert wird, weil es wird mit Sicherheit transportiert. Nur dieser Transport bringt wahrscheinlich, also ich schicke eine Botschaft und das wird aber anders,
mhm,
wahrgenommen. Und ich muss loslassen. Ich darf nie mit gebissenen Zähnen,
ja,
wünschen, dass das, was ich schicke,
mhm,
auch als nach meinem Projektion auch empfangen
natürlich
wird. Und manchmal kann ich ja fantastische Überraschungen erleben.
Mhm.
Das heißt, das, was empfangen wird, ist viel interessanter als das, was ich geschickt habe.
Gab es da schon mal so eine Situation, wo Sie das bemerkt haben, dass das wirklich ganz anders empfangen wurde, als Sie...
Ich habe sehr oft, und seitdem ich das bemerkt habe, bin ich ja viel toleranter, als ich mir gedacht hätte,
mhm,
in früheren Zeiten. Ich habe bemerkt, wie Menschen, die überhaupt keine musikalische Ausbildung haben und,
ja,
auch wenig musikalische Information, die sind oft empfindlicher und,
ja,
finden interessanter und finden einfach unglaubliche, wie soll ich sagen, ganz echte, mögliche, echte Verbindungen,
ja,
mit das, was, ne,
mhm,
sind diejenigen, die schon belastet sind,
ja,
also die wie Gepäckstücke, die man mit sich trägt,
mhm,
trägt. Und man hat, wenn man so viel Gepäckstücke hat,
mhm,
sieht man das neue Gepäckstück überhaupt,
ja,
nicht. Aber wenn man frei ist und freie Hände hat, dann greift man mit der ganzen Intensität ein Gepäckstück, was man jetzt frisch in der Hand bekommt. Und da,
mhm,
hat man auch die Möglichkeit, frisch es zu betrachten.
Jetzt habe ich noch eine Frage zu dem heutigen Abend. Also wir hören hier von Ihnen das Stück Herzriss,
mhm,
mit der Christina Ascher. Und Sie arbeiten ja schon seit mehreren Jahren zusammen. Also speziell für dieses Stück, inwieweit gab es da eine Zusammenarbeit? Haben Sie zusammen dieses Stück entwickelt oder war das einfach eine Art Auftrag, den Sie bekommen haben und ihn dann ihr auf den Leib geschrieben haben? Oder war das schon so, dass Sie parallel gearbeitet haben?
Das ist eine sehr schöne Frage, weil ich ja da in der Frage beinhaltet schon vieles, was da eigentlich passiert ist. Folgendes, vor Jahren inzwischen wurde ich gebeten, vorzuschlagen, eine Sängerin, die Werke von mir, die, weil ich ja viel für Gesang geschrieben,
ja,
habe, vorstellen könnte. Und,
mhm,
dann habe ich sofort an Christina Ascher gedacht, weil sie nicht nur eine sehr gute Freundin, sondern seit über 20 Jahren schreibe ich für sie.
Mhm.
Und dann haben wir uns getroffen, um nichts anderes als nur zusammenzubringen,
mhm,
also Fragmente von das, und dann,
ja,
haben wir wir an eine bestimmte Dramaturgie gedacht, wie es aussehen soll, dieser Abend. Und dann plötzlich fiel mir ein, dass ich eigentlich ja das, was wir schon mal gehabt haben, jetzt natürlich neu verarbeitet, neu bringen können. Und die Hauptidee ist folgende. Es gibt die Kirche, also die Kirche, wie man so auf Deutsch sagt, da die berühmte Figur der Odysseia-Figur. Diese Kirche befindet sich auf dem Insel, wo sie Männer in Schweine verwandelt. Mhm. Als Ulysses vorbeikommt, schafft sie nicht, ihn zu verwandeln. Und es geht um diese Kirche, die ständig eigentlich die Fragen stellt und im Grunde genommen die Fragen, die sie immer an Männer stellt und anschließend die in Schweine verschwindet, sind die Grundfragen der Philosophie und unsere existenzielle Fragen. Also wer bist du, woher kommst du und wohin, das sind die existenzielle Fragen. Mhm. Und ich habe die Idee gehabt, diese Kirche zu bringen, die ständig begegnet, also keine Männer, die sie verwandeln braucht, sondern die begegnet ständig unterschiedliche Frauenfiguren. Das ist im Grunde genommen, das ist die Kirche begegnet sich selbst die ganze Zeit. Mhm. Und da mit diesen Begegnungen, da sind so fünf Stationen, fünf Treffmomente, versuchen wir, die Psyche der Frau an einem Licht zu bringen, so wie ein imaginärer Kristall, den man betrachtet von unterschiedlichen Lichtrichtungen. Ja. Und auf diese Weise begegnen wir eine herrschsüchtige, eine machtvolle, eine Urmutter mit natürlicher Kräfte, also wie Naturphänomenmutter, die Diabuela ist, eine Figur, die wir in Rendira, also die Historie von Rendira gefunden haben, von Gabriel Garcia Marquez. Mhm. Dann begegnet Circe die junge Rendira, die noch nicht so richtig ihr eigene Psychokontur gefunden hat, die im Schatten von einer grausigen Abuela sich befindet, die noch nicht weiß, aber wird wissen, was sie will. Dann begegnen wir aber auch die verrückte Tante Adelaide, die schon längst gestorben ist, aber eine ganz schräge Figur, die auch in uns alle existiert, diese Tante Adelaide. Und nicht zuletzt eine ewig liebende Maria, die ewig in der Lage ist und immer noch ihr ganzes Leben auf dem geliebten Mann warten können. Ja. Also die ganze Zeit haben wir zu tun mit der Seele einer Frau, die, und in uns alle gibt es diese Frauen. Sowohl die Circe, als auch alle diesen unterschiedlichen Figuren, die sie begegnet.
Nochmal, um auf diese Maria zurückzukommen. Die stammt ja auch aus ihrer Oper Hunger und Durst, aus dieser UNESCO-Oper. Und da gibt es ja diesen berühmten Satz, du kannst die Liebe nicht aus dem Herzen reißen. Hat es damit irgendwas zu tun oder ist es?
Ja, also dass diese ewige Liebe, diese Suche nach der Liebe und das ist eigentlich ja fast, wie soll man dann sagen, durch dieses Leitmotiv und diese fast klagende Form der Wiederholung, dieses ins Unendlich wiederholende Suche nach der Liebe, zeigt auch die etwa kosmischere Dimension der Liebe. Liebe im Sinne von Wunsch, auch sich zu größeren Einheiten zu vereinen. Mhm. Also Liebe nicht im Sinne nur von körperlicher Liebe, sondern eine Liebe, die zu Aufblühen der Seele führen könnte. Mhm. Und deswegen ist die beste oder diejenige, die diese Liebe am meisten hervorrufen könnte, ist so eine ewig liebende Maria, die Geduld auch haben könnte auf der Suche nach dieser Liebe, so lange wie ihr Leben hält, zu warten.
Und wie funktioniert dann genau die gesangliche Umsetzung? Also wenn das fünf verschiedene Personen sind, versuchen Sie dann auch die Stimme mit verschiedenen Techniken variieren zu lassen?
Das ist auch wieder eine sehr gute Frage, weil da an dieser Stelle kann ich über die phänomenale Breitspektrum der Stimme von Christina sprechen. Sie ist in der Lage, so relativ lange dann ganz hohe Töne, sogar höher als die Königin der Nacht, zu erreichen. Und von dieser ganz brillante, höhevoller Kristallkraft bis zu tiefen Stimmen, da wo man, wenn man es hört, denkt, dass es eine Mannstimme sein könnte. Ja. Also diese gewaltige Register Landschaft ist fantastisch einerseits, mhm. andererseits hat sie eine sehr starke schauspielerische Ausstrahlung. Mhm. Und so auf diese Weise begegnen wir durch eine einzige Person enorm viele Seiten einer sehr, sehr reichen Stimme.
Toll.